Geplante Obsoleszenz gibt es bereits seit Anfang des letzten Jahrhunderts, in vielen Fällen nachgewiesen, diskutiert. Besonders in den 50er, 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat es dazu schon unter Ingenieuren, Produktentwicklern und kritischen Marktbeobachtern viele Diskussionen gegeben. Es geht letztendlich immer darum, dass Hersteller bei der Produktion ihrer Güter, in der Produktentwicklung, alle Fragen unterlassen, die mit Langlebigkeit und langer Nutzbarkeit zu tun haben, also auch Reparierbarkeit und solche Fragestellungen, und immer mehr in vielfältigster Weise durch die Art der Herstellung dafür sorgen, dass eben das Produkt nahezu zu einem Einwegprodukt wird, weil es auch in vielen Fällen gar nicht mehr reparierbar ist, Ersatzteile nicht verfügbar sind oder viel zu teuer an den Markt gegeben werden. Genauso aber auch schon in der Produktentwicklung durch Unterdimensionierung kleiner Bauteile, durch Einbau von Schwachstellen, die mit einer höheren Materialermüdung leben müssen, beispielsweise Kunststoff statt Metallteile dann einzubauen und solche Geschichten. Wir haben in der Studie an einer Vielzahl an Beispielen gezeigt, dass dies entweder leicht fahrlässig bei Herstellern geschieht oder eben mit grober Fahrlässigkeit bis hin zur Fragen der Arglist. Hier gilt es eben deutlich zu machen, dass es sich nicht um eine Verschwörungstheorie handelt, die auch keine Wegwerfgesellschaft sind, sondern vielmehr die Folgen dieser Wegwerfproduktion beenden müssen.
Sie haben das jetzt ja schon ein bisschen angedeutet, dass es ziemlich viele Arten gibt, wie Schwachstellen absichtlich in Geräte eingebaut werden. Können Sie da jetzt vielleicht auch konkrete Beispiele dafür nennen?
Ein ganz typisches, weit verbreitetes Beispiel dafür sind die Kondensatoren. Kondensatoren sind kleine elektrische Bauteile, die auf fast allen Platinen in Unterhaltungselektronikprodukten, aber auch in Rasierapparaten, in Bügeleisen, in Kaffeemaschinen etc. verbaut sind. Die Kondensatoren werden dann in häufigen Fällen so ausgewählt, dass sie zwar technisch korrekt laufen, aber eben nur für eine bestimmte Lebensdauer geeignet sind. Man weiß in der Produktion sehr genau, mit welcher Lebensdauer einzelne Kondensatoren ausgestattet sind. Was wir zeigen konnten, ist, dass Kondensatoren mit einer deutlich höheren Haltbarkeit unter sonst gleichen Kosten austauschbar gewesen wären. Der Produktentwickler als Elektroingenieur beispielsweise, der hier verantwortlich für in der Entwicklung der Produkte ist, weiß genau, was er da tut. Das gehört zum Grundwissen in der Elektrotechnik, sodass man hier entweder von leichter bis hin zu grober Fahrlässigkeit ausgehen muss, wenn Hersteller solche Kondensatoren unterdimensioniert einbauen. Das dann häufig noch an wärmeabgebenden Stellen der Platine, beispielsweise an der Passivkühlung. Man weiß sehr genau, dass dort ein Kondensator erst recht nicht hingehört, da jede Erhöhung der Wärme in seinem Umfeld dafür sorgt, dass seine Lebensdauer zusätzlich verkürzt wird. Andere typische Sachen sind dann zum Beispiel, dass in Waschmaschinen die Kunststoffbehälter neuerdings als Laugenbehälter ausgeführt sind. Früher waren das Edelstahlbottiche. Solche Kunststoffbehälter haben dann noch ein eingebautes, geradezu eingepresstes Kugellager, in dem sich dann die Trommel dreht. Das war früher anders. Das hat zur Folge, dass die frühere Reparatur eines Lagerschadens 30 Minuten für 30 D-Mark gekostet hat. Heute braucht es 6-mal so viel Zeit und kostet auch 6-mal so viel Geld, sodass derselbe Schaden dann heute zum wirtschaftlichen Totalschaden führt, da die Kosten nahezu den Preis einer neuen Waschmaschine erreichen.
Das klingt ja so, als ob es immer gängiger wird, dass einige Alltagsprodukte, die ja wirklich im alltäglichen Leben genutzt werden, heute eine viel kürzere Lebenszeit haben als früher. Wieso bauen denn diese Firmen überhaupt absichtlich Schwachstellen in die eigenen Produkte ein?
Im Interesse der Kapitaleigner eines Unternehmens liegt ja zunächst einmal das Ziel der Gewinnmaximierung. Je schneller sich Produkte drehen im Handel, umso höher ist das Interesse des Handels und der Hersteller selber, solche Produkte in den Markt zu platzieren, da sie eben dann natürlich auch im Zeitverlauf häufiger nachgefragt werden. Ein Produkt, das 10 Jahre lang hält, da kauft man natürlich auch erst nach 10 Jahren ein neues Produkt. Der Irrtum aber, dass Langlebigkeit dazu führen würde, dass keiner mehr was kauft, ist mittlerweile auch belegt. Denn natürlich wird das Geld, das dadurch freigesetzt wird, wenn Dinge länger halten, für andere Dinge dann ausgegeben. Das heißt, der Wirtschaft selber würde es nicht schaden. Es würde eben nur den Unternehmen schaden, die auch auf Kurzlebigkeit weitersetzen würden. Hier muss man also unterscheiden zwischen solchen Herstellern, die ausschließlich das Gewinnkriterium verfolgen, und dann eben solche Hersteller, die es ja heute durchaus auch gibt, die eben, weil sie vielleicht inhabergeführt mehr auf ihren guten Ruf achten, dann eben Produkte verkaufen, die auch mit einer besseren Qualität ausgestattet
sind. Diese Firmen müssen das aber doch erstmal ziemlich gut verstecken, dass ihre Geräte diese Schwachstellen haben, um auch, naja, selbstverständlich das Vertrauen der Kunden und Kundinnen nicht zu verlieren.
verlieren würden. Das ist, ich höre das ja häufig, das Argument von der Hersteller, es würde ja gar keinen Sinn machen, sowas zu machen. Selbstverständlich macht es in Anführungsstrichen Sinn für die Hersteller, denn was passiert denn tatsächlich? Dem Einzelnen, denen der Schaden passiert, dem wird ja meist erzählt, das ist eine Montagsproduktion, hat man Pech gehabt, das kann ja mal ein Ausfall sein. Erst durch Murks, nein, danke, werden ja die Systeme, die dahinter stecken, jetzt offensichtlich. Also in Zukunft werden die Hersteller sich offensichtlich mehr überlegen, ob sie nicht an ihrem guten Ruf genauso interessiert sein sollten wie an einer Renditemaximierung. Vorher hat jeder gedacht, er sei Einzelfall. Erst durch unser langes Engagement in den Medien, in der breiten Öffentlichkeit, wird es jetzt eben zu einer breiten öffentlichen Diskussion hoffentlich kommen. Denn hier wird eben aufgezeigt, dass es eben nicht um Einzelfälle geht, sondern um Serienfehler. Und erst diese Öffentlichkeit, diese Erkenntnis führt ja dazu, dass dann auch Hersteller durch Konsumenten, durch uns als kaufende Gesellschaft eben unter den berechtigten Druck gesetzt werden können.
Ja, bisher war es aber so, dass diese geplante Obsoleszenz ja eigentlich so durchgekommen ist. Ich frage mich aber, warum das so lange so funktioniert hat, dass ja so ungehindert funktioniert hat.
Erstens, weil die meisten Schwachstellen, die gezeigt werden konnten, zum Beispiel auch nicht von Unternehmen wie Stiftung Warentest erkannt werden können, weil die andere Prüfverfahren anwenden. Das zweite ist, es gibt sozusagen eine Kopie unter den jeweiligen Branchenteilnehmern. Das heißt, wenn Sie ins Regal greifen und sich eine Kaffeemaschine kaufen, haben Sie ja nicht die Möglichkeit, eine qualitativ deutlich bessere Kaffeemaschine kennenzulernen, sondern man merkt eher, dass alle eben oder viele dann auf diese Strategien zurückgreifen, merken Sie eben, naja, das scheint irgendwie die allgemeine Qualität zu sein. Wir haben parallel dazu ja schon seit einigen Jahrzehnten diese Medienkampagne oder diese konsumkritische Diskussion über die angebliche Wegwerfgesellschaft, die, weil sie nicht bereit sei, Qualität zu zahlen, eben solch eine Qualität in die Regale bekommt. Insofern denkt jeder selber, er sei eben der Sündenbock oder der Verantwortliche, weil er ja so geizig sei und nicht Besseres bezahlen wolle. Erst durch unsere Recherchen wird ja nun deutlich, dass quasi eine deutlich höhere Qualität unter sonst gleichen Kosten möglich wäre, wenn man eben beispielsweise solche Kondensatoren gegen die besseren, die 10 Jahre und mehr länger aushalten, tauschen würde, die selbst dann unter einem Cent mehr kosten würden. Und diese Diskussion, dass eben es keinen Kostendruck gibt, um höhere Qualität herzustellen, die brauchen wir jetzt öffentlich, damit sich Hersteller hier eben nicht mehr mit der Schuldzuweisung an den Kunden selber rausreden können.
Sie haben das ja auch schon angedeutet, dass abgesehen davon, dass es halt für die Verbraucher und Verbraucherinnen ärgerlich ist, wenn solche Defekte an Geräten auftreten, das auch durchaus eine Auswirkung auf die Umwelt hat. Können Sie das vielleicht noch genauer beschreiben, was das dann auch für eine Auswirkung auf die Umwelt hat, wenn da ja reihenweise irgendwelche Geräte nach einer bestimmten Zeit den Geist aufgeben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn die UN weist ja heute schon öffentlich darauf hin, dass die Elektroschrottmüllberge weltweit explodieren. Die immer mehr verkürzte Nutzungsdauer von gerade Elektrogütern, aber eben auch Textilprodukten etc. sorgt eben dafür, dass die Müllberge immens zunehmen und zu großen Problemen dann in Entwicklungsländern führen, in denen wir ja unseren Schrott exportieren. Aber auch bei uns zu Hause führt es zu großen Schäden. Wir haben in einer ersten Schätzung errechnen können, dass wir quasi durch geplanten Verschleiß jedes Jahr 100 Milliarden Euro an Geld in solche Güter reinstecken, ohne Not, ohne Sinn, ohne Vermehrung von Wohlstand, weil hier einfach der geplante Verschleiß uns zusätzlich das Geld aus der Tasche zieht. Das heißt, wenn die Güter wieder die Lebensdauer hätte, die man mit dem man sie ausstatten könnte, mit dem man sie bauen könnte, hätten wir jedes Jahr 100 Milliarden Euro mehr, die wir in Wirtschaft stecken könnten, die tatsächlich innovativ und nachhaltig ist.
Es ist wahrscheinlich erstmal sowieso als Benutzer oder Benutzerin schwierig, jetzt zu merken, ob es sich da jetzt um eine absichtliche eingebaute Schwachstelle handelt. Aber wenn ich da irgendwie darauf kommen sollte, wie kann ich darauf reagieren?
Wir haben in unserer Studie auch gezeigt, welchen immensen Handlungsbedarf wir haben auf 6 Ebenen der Gesellschaft. Da haben wir 70 Vorschläge gemacht. Dazu gehören auch Forderungen an die Politik selber, weil wir hier natürlich andere Kennzeichnungspflichten brauchen, andere Gesetze brauchen, insbesondere ein besseres Gewährleistungsrecht. Gegenwärtig ist es ja so, dass wir über das Gewährleistungsrecht nur für 6 Monate vor Mangel geschützt sind. Danach müssen wir dann selber nachweisen, dass es sich um einen Mangel im Produkt handelt, in den restlichen weiteren 1,5 Jahren. Wir sind in keinster Weise vor Verschleiß geschützt. Das heißt, ein Hersteller, der einen minderwertigen Elektrolytkondensator einbaut, den können Sie gar nicht mal rechtlich belangen, nicht? Obwohl er hier offensichtlich einen konstruktiven Mangel ins Gerät gebaut hat. Das heißt, da haben wir heute natürlich große Schwierigkeiten mit diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Tricks und Kniffen der Hersteller umzugehen. Was kann man selber tun im Einkaufen? Der erste Tipp, den ich da geben kann, ist sich erstmal selbst zu fragen, warum kaufe ich überhaupt? Viele Güter kaufen wir ja, ohne dass wir sie tatsächlich brauchen. Im zweiten Wenn wir aber etwas kaufen wollen, warum kaufen wir nicht etwas gebraucht? Das lässt sich gerade bei Waschmaschinen, Kühlschränken etc. zeigen, dass gebrauchte Geräte eben eine höhere Lebenserwartung haben, obwohl sie schon gebraucht sind, weil eben vor 15 Jahren noch ganz anders produziert worden ist. Es gibt heute durchaus schon Reparaturwerkstätten, die sogar in der Lage sind, dann solche Geräte, Haushaltsgroßgeräte auf den Energieeffizienzstandard zu bringen, den aktuelle Geräte haben. Das Dritte, was man da machen kann, wenn man nun sich also ein neues Gerät kaufen will, gezielt nachfragen. Können Sie mir zeigen am Gerät, wie wird es repariert? Viele Geräte lassen sich heute noch nicht einmal mehr öffnen, um es zu reparieren. Hier muss man einfach sich das klar vom Verkäufer zeigen lassen. Insbesondere bei Geräten, wo ein Akku eingebaut ist, sich direkt am Gerät zeigen lassen, wie tausche ich das Akku aus. Es gibt immer mehr Produkte, wo Akkus fest eingebaut sind. Das heißt, hier wird eindeutig die Lebensdauer des Produktes an die Nutzungsdauer des Akkus gebunden. Das ist ein klarer Beweis für geplante Obsoleszenz. Hier kann man sich im Kauf helfen, indem man sich eben ganz klar direkt zeigen lässt, wie tausche ich das Akku. Kann man das Akku nicht tauschen, sollte man wohl eher die Finger weglassen von einem solchen Gerät. Die dritte Frage, die einem wie ein Lackmustest im Einkauf schon helfen kann, ist die Frage danach, können Sie mir schriftlich zusichern, dass Ersatzteile für mindestens 5 Jahre verfügbar sind? Hier scheitern schon viele Verkäufer im Handel, weil den Produkte bereits im zweiten Jahr der Nutzung keine Ersatzteile mehr haben, wie mir von vielen Reparaturdiensten berichtet wird.
Jetzt haben ja die Grünen die Studie in Auftrag gegeben. Welche Rolle spielt denn dann das Ganze für die Politik, auch über Deutschland hinaus?
Zum Beispiel in Österreich ist gerade der Verbraucherminister aktiv geworden in Sachen geplanter Obsoleszenz, dort der Herr Runsdorfer, der sich hier eben mit in die Bresche reinstellt und den Kampf gegen die geplante Obsoleszenz mit aufnimmt. In der Schweiz finden seitens der Grünen dort auch schon Aktivitäten statt. Hier entstehen erste Kontakte. Das heißt, die Politik nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch europäisch ist gefordert, die Initiativen, die ja schon vor langer Zeit in Richtung Ökodesign-Richtlinie vorgenommen sind, mit mehr Kraft und Engagement zu füllen. Hier gibt es schon viele Ansatzpunkte, um auch auf europäischer Ebene die Aktivitäten gegen geplanten Verschleiß durchzuführen.
Welche Ansätze gibt es denn da schon?
Auf europäischer Ebene ist das zum Beispiel die Ökodesign-Richtlinie, die schon erste Vorschläge gemacht hat in Richtung auf Umsetzung von Strategien zu mehr Reparierbarkeit, Modularität, Ersatzteilverfügbarkeit. Hier müssen nur die Nationen selber in einem von der EU vorgesehenen Verfahren schneller zu ihren Einigungsprozessen kommen. Genauso aber auch in der Energie, zum Beispiel in der Energieverbrauchskennzeichnungsrichtlinie. Hier werden ja Kennzeichnungen erarbeitet, die man mit geeigneten weiteren Hinweisen zur Lebensdauer beispielsweise ausstatten könnte. Viel wichtiger scheint mir aber, dass wir heute ja bereits auf nationaler Ebene handeln können. Zum Beispiel ist es in Deutschland heute schon möglich, ab morgen dafür zu sorgen, dass Geräte mit fest eingebauten Akku nicht mehr in den Markt gebracht werden können, da man ihnen die Registrierungsnummer, die sie dazu brauchen, versagen kann. Vorschläge dazu in genauer Form kennt das zuständige Umweltbundesamt mittlerweile unsererseits. Wir haben sie öffentlich gemacht auf der Seite akkuskandal.de.
Wie sind denn da die Reaktionen seitens der Politik auch auf Ihre Vorschläge und die Studie im Allgemeinen?
Also bei den Grünen habe ich festgestellt, dass starkes Interesse daran besteht, hierfür sich weiter sehr engagiert einzusetzen, hier in die Umsetzung zu gehen. Die SPD selber hat auch schon angefangen, sich des Themas anzunehmen. Hier haben wir einmal ein Themenforum Verbraucherpolitik öffentlich durchgeführt, in dem mir übrigens der Chefuntersuchung von der Stiftung Warentest recht gegeben hat für die Äußerungen, die wir zu dem Thema machen. Das Umweltbundesamt hat jetzt eine Studie in Auftrag gegeben, um das Thema noch mit mehr Fakten zu untermauern. Die FDP hat in einem ersten Schreiben über den stellvertretenden Vorsitzenden des Umweltbundesausschusses, der Herr Meyerhofer, an den Umweltbundesamtpräsident dort eben aufgefordert, Änderungen beim Thema Akku in Angriff zu nehmen. Also hier findet man bei einzelnen Parteien schon das Engagement. Auch unter den Piraten finden starke Diskussionen statt. Was ich bisher leider nicht feststellen kann, ist, dass die Gespräche mit der CDU, CSU, die ich denen angeboten habe, dort auf kein Echo stoßen. Also trotz mehrfachen Dialogs und Unterstützungsangebot in deren Richtung habe ich dort keine Antworten bisher hören können, inwieweit man sich dort des Themas annehmen möchte.
Als letztes interessiert mich doch, Sie haben ja die Initiative mooksneindanke.de. Welche Möglichkeiten bietet denn da Ihre Initiative oder inwiefern beschäftigt sich da Ihre Initiative mit der geplanten Obsoleszenz und was kann man sich da irgendwie beteiligen oder wie sieht das aus?
Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben ein Teamportal errichtet, da treffen sich schon 60 Menschen. Wir machen schon regelmäßig Treffen hier in Berlin. Es entstehen schon erste Keimlinge in anderen Städten. Ziel ist schlicht und einfach Folgendes. Wir brauchen natürlich mehr öffentliche Aktivitäten. Das eine sind Unterstützung von sogenannten Repair-Cafés, offene Werkstätten etc., also dort, wo sich Bürger untereinander helfen, Geräte, die sie haben, zu reparieren, weil es ihnen von anderen Reparaturdiensten versagt bleibt oder Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind, sodass man sich quasi untereinander dort hilft. Genauso Workshops sind wir aber auch schon präsent an Universitäten und arbeiten hier in Workshops und Vorträgen mit anderen Organisationen zusammen. Wir errichten Anfang April einen Verein, sodass wir quasi das Engagement bürgerschaftlicher Art zum Verbraucherschutz auch auf eine Rechtsform stellen können und damit auch in andere Richtungen stärker aktiv werden können, bis hin vielleicht zum Thema Verbandsklage, also in Einzelfällen dann auch gerichtlich vorzugehen. Wir werden in Berlin ein Moxeum errichten, also einen öffentlichen Raum, in den dann geplante Obsoleszenz gehört, letztendlich als Anschauungsobjekt, um dort auch Gespräche zwischen Produktentwicklern und Kunden selber zu initiieren, die in Workshops dann mal wieder miteinander lernen, wie Produkte besser gebaut werden können. Das Wichtigste ist der Murksmelder. Auf murksneindanke.de kann jeder sein Erlebnis melden, bei dem er den Eindruck hat, hier hat der Hersteller konstruktiv am Bauteil oder in der Art und Weise, wie das Produkt gebaut worden ist, wohl dafür gesorgt, dass eben der Schaden, den er dann kurz nach Garantiezeitablauf feststellt, dass der darin begründet ist. Wir gehen dann den einzelnen Fällen nach. Wir haben bisher schon mehr als 2000 Meldungen bekommen. Die werden alle händisch gelesen von mir selbst. Wir werden selber in der Zukunft ein neues Portal noch entwickeln. Da sind wir jetzt gerade dran, die Vorarbeiten zu machen, damit eben solche Murksmeldungen auch statistisch in der Übersicht noch besser aufbereitet werden können und Hersteller automatisch aufgefordert werden, Stellung zu beziehen.